Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei unserem Podcast In Principio. Wir gehen mit euch durch die Texte des kommenden Sonntags und wir, das bin ich, Christel Köhler, Neutestamentlerin.
Und das bin ich, Till Magnus Steiner, Alttestamentler. Wenn wir über die Bibel reden und über unseren Gott reden, reden wir natürlich auch über den Begriff der Rettung. Unser Gott ist ein Retter. Und ich glaube, oder wir glauben, dass an diesem Sonntag es sich lohnt, mal darüber nachzudenken, was denn diese Rettung bedeutet. Weil die drei Texte, die wir jetzt besprechen werden, zeigen uns drei Dimensionen von dem, was wir unter Rettung verstehen können. Da geht es ganz individuell auf die Person gerichtet im Evangelium einen blinden Bettler, der durch Jesus gerettet wird. Wir haben die Perspektive, die oft im Alten Testament im Fokus steht, dass das Volk Israel gerettet wird oder gerettet werden soll. Und in der zweiten Lesung, die aus dem Hebräerbrief stammt, begegnen wir der universalen Rettung, die dort thematisiert wird.
Steigen wir ein mit dem Markus-Evangelium und wir sind im Kapitel 10, Verse 46 bis 52. Es ist die letzte Episode, bevor Jesus in Jerusalem einzieht. Ich weiß, das klingt ein bisschen komisch und so ein bisschen azyklisch, weil wir uns eigentlich ja fast mit großen Schritten jetzt hier auf den Advent vorbereiten schon. Das Kirchenjahr geht dem Ende zu und im Evangeliumsverlauf sind wir aber kurz vor Jerusalem. Das wird nochmal spannend am Ende des Textes, so viel kann ich schon sagen, aber es ist dieses letzte Stück und wir haben es in dem Evangelium am Sonntag wieder mit einer Begegnung am Wegesrand im wahrsten Sinne des Wortes zu tun, denn Jesus begegnet einem blinden Bettler und dessen Rettung ist der Kernpunkt des Evangeliums und deswegen, Till, vielleicht liest du einfach auch schon mal den markanten Satz des Evangeliums vor.
Der schöne markante Satz, auf den du hinweist, ist folgender. Dein Glaube, sagt Jesus also zu diesem blinden Bettler, dein Glaube hat dich gerettet.
Damit fokussiert dieser Vers sehr auf das konkrete Gegenüber, auf diesen blinden Bettler, den Bartimäus, wie er uns gleich vorgestellt wird, und auf dessen Glaube. Er sagt, Jesus sagt an dieser Stelle, du und das, was du mitbringst, dein Glaube, dein Vertrauen hat dich gerettet. Das ist also die Dimension der Rettung eines Einzelnen.
Und sein Glaube ist ein hartnäckiger Glaube. Und für alle, die eben zusammengezuckt sind bei deinen Worten, Christel, und gesagt haben, oh, eigentlich sind wir doch auf Weihnachten Vorbereitung und da kommt jetzt nichts Weihnachtliches. Doch, wir reden über den Sohn Davids, der so schön auch besungen wird im Advent. Das ist nämlich der hartnäckige Glauben, den dieser Bartimäus hat. Er hört nämlich, dass Jesus von Nazareth kommt und ruft aus, Sohn Davids, Jesus, hab Erbarmen mit mir. Und damit macht er direkt ein großes theologisches Feld auf, weil Sohn Davids, was bedeutet das? Das begegnet uns nachher nochmal bei der zweiten Lesung als Anspielung. Das ist eigentlich ein Königstitel der damaligen Zeit, aber gleichzeitig auch verbunden mit dieser Messiasgestalt, die eben auch retten kann, die heilen kann, die Frieden schafft. Und Bartimäus ergreift nun die Chance und ruft, ja er schreit zu diesem Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir.
Er ergreift die Chance, sagst du, und er benutzt direkt große theologische Begriffe. Eigentlich ist es aber so ein bisschen wie ein verzweifelter Versuch, was er hier startet. Denn das Evangelium erzählt uns, dass Jesus offenbar mit seinen Jüngern nach Jericho kommt. Was dort passiert, bleibt völlig offen. Das Evangelium setzt nämlich sofort fort, als er dann mit den Jüngern und einer großen Menschenmenge Jericho wieder verließ. Das heißt, wir haben das Szenario, Jesus und seine Jünger, eine kleine Gruppe offenbar in einer großen Menschenmenge. Es ist gar nicht so ganz klar, ob das jetzt alles Anhänger Jesu sind oder ob die vielleicht pilgern nach Jerusalem. Jedenfalls ist es eine große Gruppe, die unterwegs ist und dementsprechend natürlich auch jede Menge Lärm. Ja? Also man kann sich das, glaube ich, gut vorstellen. Jeder quatscht miteinander. Der eine ist mit dem anderen beschäftigt, ruft noch drei weiter vorher nochmal. Hör mal, Josef, was ist denn jetzt eigentlich hier mit dem Brot? Hast du es dabei? So. Also es ist richtig viel los. Und dieser Bartimäus, der versucht trotzdem, seine eine Chance zu ergreifen, irgendwie mit Jesus in Kontakt zu treten. Und da wird dieses Ausrufen, von dem du, Till, schon gesprochen hast, eben ja nochmal dramatischer eigentlich.
Ja, jetzt kommt die nächste Stufe der Dramatik. Er wird gehört, aber am Anfang noch nicht von Jesus, sondern von vielen. Und die sagen ihm, hör auf zu rufen. Jetzt können wir uns fragen, sind das die Jünger, die sagen, ah, jetzt belästige unseren Meister nicht, der hat seinen Weg zu gehen. ist es einfach die Pilgergruppe, die fröhlich nach Jerusalem ziehen möchte und sagt, jetzt halt doch mal die Klappe hier, wir sind auf dem Weg. Das wissen wir alles nicht, aber es geht wieder um diese Hartnäckigkeit. Die Leute sagen, jetzt sei mal ruhig. Er aber schrie noch viel lauter und wiederholt wiederum seinen Ausruf. Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und dann reagiert Jesus.
Das erinnert uns so ein bisschen an eine Geschichte, die einige Kapitel vorher im Markus-Evangelium stattfindet, wo wir eine heidnische Frau haben, die eben auch nochmal und ganz intensiv trotz des Zurückgewiesenwerdens durch andere sich also an Jesus wendet. Er ruft noch viel lauter und dann passiert das, was wir uns natürlich erhofft haben als Leser und Zuschauer dieser Szene. Jesus bleibt stehen und sagt dann eben, ruft ihn her. Ja, also er macht diese Menge, die eben noch quasi eine Mauer gebildet hat zwischen ihm und diesem Hilfsbedürftigen. Er macht diese Menge an dieser Stelle auf und auch zu Mitakteuren und sagt eben, ruft ihn her. Also ja, auch bringt ihn her.
Und das ist wunderbar, das Bild der Mauer, das ist super gewählt. Also es gefällt mir sehr, sehr gut, weil es schlägt ja um. Auf einmal sagen die Leute dann zu dem Blinden, ja, hab Mut, steh auf, er ruft dich. Also sie öffnen sich sozusagen und machen den Weg frei zu Jesus. Und auch Jesus ist ja jemand, der dann komplett auf ihn zugeht und dann sagt, was willst du, dass ich dir tue? Er öffnet sich ganz dem Anliegen von Bartimäus.
Wenn wir diese Frage Jesu hören, was willst du, dass ich dir tue, dann klingelt bei dem einen oder anderen vielleicht noch ein bisschen das Ohr, denn wir hatten vor wenigen Versen erst in diesem 10. Kapitel des Markus-Evangeliums tatsächlich eine ganz ähnliche Frage. Jesus stellt sie an die beiden Zebedäus-Söhne, also Jakobus und Johannes, die tatsächlich ja dann aber nach den Ehrenplätzen fragen. Ja? Also das heißt, diese Frage Jesu ist ein Habitus. Er fragt wirklich danach, was kann ich meinem Gegenüber tun? Und gleichzeitig erleben wir hier in zwei fast aufeinanderfolgenden Geschichten, wie unterschiedlich die Antworten sein können. Die beiden Zebedäus-Söhne, die einfach nach ihrem Vorteil suchen. Und hier dieser Blinde, der wirklich existenzielle Not hat und der seinen ganzen Mut und sein ganzes Vertrauen auf Jesus legt. Und sogar alles wegwirft, was für ihn wichtig ist.
Und da wandelt auch die Perspektive der Rettung im Endeffekt. Du hast gerade schon darauf hingewiesen, so indirekt, er schmeißt seinen Mantel weg. Das ist eben sein Besitz, der ihn eigentlich schützen soll in der Nacht. Und ein zweiter Aspekt ist noch bemerkenswert, so ein kleines Wort. Vorher rief er Sohn David, Sohn Davids. Jetzt redet er zu Jesus, Rabuni, mein Meister, mein Lehrer. Er begibt sich sozusagen, indem er den Mantel wegschmeißt und hinterherläuft oder zu Jesus läuft, bereits auf einen Weg, einem Lehrer nachzufolgen. Das ist ja das Ende der Geschichte. Und er sagt, Rabuni, ich möchte sehen können. Er möchte wieder, das heißt auch am Leben teilhaben, aber er möchte auch die Augen geöffnet bekommen. Und wenn er die Augen dann geöffnet hat, was passiert? Er folgt Jesus nach. Er hat in Jesus nicht nur den Sohn Davids erkannt, sondern wirklich seinen Meister und Lehrer.
Und das ist umso bemerkenswerter, weil, wie ich eingangs schon erwähnt habe, eben das die letzte Szene ist, die quasi außerhalb des erweiterten Passionsgeschehens stattfindet. Denn mit dem nächsten Vers wird der Einzug Jesu in Jerusalem in den Blick genommen und alles, was von da an passiert, steht immer unter dem klaren Fokus, diese Geschichte endet am Kreuz und dann im Grab und dann erst in der Auferstehung. Das heißt also, wer jetzt noch mitgeht, und das ist ja eigentlich das Bemerkenswerte, wer jetzt noch mitgeht, der hat eigentlich nicht mehr viel von diesem wundertätigen Jesus. Der erlebt nicht mehr den, der gefeiert wird von den Massen. Vielleicht noch beim Einzug in Jerusalem. Der erlebt sehr schnell denjenigen, der sich wehren muss gegen Folter, gegen Verrat, der verlassen werden wird von seinen Freunden, wie das im Markus-Evangelium ja sehr eindrücklich geschildert wird in der Passion. Das heißt, so viel Vertrauen auf Jesus zu setzen, dass er ihn heilen kann, wie Bartimäus das tut, und auch so viel Vertrauen auf ihn zu setzen, dass er sagt, ich gehe jetzt hier weiter mit, das ist natürlich ein großes letztes Beispiel der Nachfolge in diesem Abschnitt des Markus-Evangeliums, der ja dann hiermit auch endet, wo es wirklich auf Jerusalem zugeht und wo das Thema Nachfolge und Jüngerschaft nochmal so sehr im Mittelpunkt stand.
Und da ist auch bei unserem Thema Rettung, was wir ja näher betrachten, bemerkenswert in dieser kurzen Episode, wir haben jetzt viel über Jesus auch gesprochen, aber vor allem der Handelnde ist hier der blinde Bettler. Ich hatte eben von der Hartnäckigkeit gesprochen. Er ruft zweimal, er schmeißt seinen Mantel weg, er läuft zu Jesus, er spricht seine Bitte aus und er folgt Jesus danach. Dies alles kulminiert ja in dieser in diesem bemerkenswerten Satz, den wir eingangs zitiert hatten, dein Glaube hat dich gerettet und betont, wie sehr sozusagen dieser blinde Bettler zu seiner Rettung gelaufen ist, selbst daran teilgab, weil er sich komplett hingegeben hat für die Möglichkeit dieser Rettung.
Dass das Glauben nicht nur was mit intellektueller Herausforderung zu tun hat, sondern dass der Glaube auch wirklich eine Bewegung braucht, ein in Bewegung kommen, damit er wirksam werden kann. Das zeigt uns diese Geschichte von Bartimäus schon, die ja eine große Dynamik auch ausstrahlt. Und das zeigt uns auch die erste Lesung am kommenden Sonntag aus dem Buch Jeremia. Denn wodurch merken wir, dass viel Bewegung drin ist, dass zum Beispiel viele Verben benutzt werden, aber auch viele Aufforderungen ausgesprochen werden. Und da ist der Text aus dem Buch Jeremia, Kapitel 31, ein Paradebeispiel für.
Und wir gehen gleich noch genauer in den Text rein, auch in den Kontext. Aber um das aufzugreifen, was du gerade gesagt hast, ist es bemerkenswert, eine Kleinigkeit jetzt schon wahrzunehmen. Denn es gibt zwei Bewegungen, die uns mitgeteilt werden. Einerseits wird das Bild aufgemacht, dass Gott sagt, ich bringe sie heim. Also das heißt in dem Fall, ich bringe das Volk wieder zurück ins verheißene Land. Und gleichzeitig auch gesagt wird, weinend kommen sie. Also sie kommen auch selbst. Und das ist im Hebräischen dasselbe Wort. Beides mal ein Wort für kommen, was da gesagt wird. Und da ist auch dieses Zusammenspiel. Gott kommt und bringt sie, das heißt, sie kommen aus sich selbst auch heraus. Auch wieder haben wir da ein Zusammenspiel in der Rettung, wo beide zusammen gemeinsam an dieser Rettung partizipieren. Aber natürlich, bei der ersten Lesung ist vor allem Gott der Handelnde. Es ist auch eine Gottesrede, die uns da verkündet wird.
Wir sind hier nämlich in den Kapiteln 30 und 31 im Buch Jeremia im Trostbüchlein, so nennt man das. Und es ist eine Szenerie, die irgendwie, also zumindest in der Geschichte, irgendwie spielt zwischen Belagerung und Zerstörung Jerusalems. Das lässt sich gar nicht so ganz genau greifen, aber eben in einem sehr, ja, für das Volk Israel, in einem sehr erlebten Endzeitszenario, also einer existenziellen Bedrohung, auch einer Hoffnungslosigkeit und in gewisser Weise einer Perspektivlosigkeit. Und in diese Wahrnehmung Israels hinein erleben wir hier das Prophetenwort. Und damit auch eine Perspektive, die plötzlich wieder aufschimmert auf Heil nach dem Leid und auch ja, nach diesem Untergangsszenario erstmal.
Es ist sehr bemerkenswert bei diesem Trostbüchlein, wie man es nennt, dieser Kapitel Jeremia 30 bis 31, dass sie eben so aus sich heraus selbst nicht historisch verortbar sind, sondern wie du gesagt hast, aus dem Kontext heraus versteht man, worum es geht. Exil und Zerstörung Jerusalems. Aber diese Kapitel selbst, das hat ein Exeget sehr schön beschrieben, sind so durch die Zeit hindurch ein fester Anker der Hoffnung, eine große Zusage. Und das merkt man hier auch, weil es geht nicht nur darum, dass das Südreich wieder nach Jerusalem kommt. Es geht nicht nur darum, dass Jerusalem wieder aufgebaut wird. Sondern hier wird eine riesig große Perspektive aufgemacht, dass nämlich Nord- und Südreich wieder vereint werden und sozusagen das komplette Heil wiederhergestellt wird durch Gott.
Und vielleicht lese ich dann mal den Vers vor, der hier im Zentrum dieses Lesungstextes steht. Es ist in Vers 7 das Ende und hier heißt es, rette Herr, dein Volk, den Rest Israels. So wie wir eben im Evangelium ja die Perspektive auf den Einzelnen hatten, also eine kleine Rettungstat quasi, trotzdem mit großer Wirkung, so wird hier der Rettungsrahmen, diejenigen, die mit dem rettenden Handeln Gottes angesprochen werden, schon größer. Es ist der Rest Israels, es ist Gottes Volk. Das heißt, viel mehr sind jetzt in dieses Rettungshandeln Gottes mit einbezogen.
Und jetzt wundert ihr euch vielleicht beim Zuhören, aber wir reden doch hier schon über Rettung, wir reden doch schon über Zukunft, aber dann nehmen wir als zentralen Vers eine Bitte. Das verwundert vielleicht ein bisschen. Und eigentlich fängt der Vers ja auch ganz anders an. Da wird gesagt, ja, so spricht der Herr, Jubel, Jakob, voll Freude. Da ist eigentlich kein Raum mehr für Bitte. Der Jubel ist jetzt angesagt. Aber in dieser Bitte drückt sich bereits die Rettung aus. Und da muss man jetzt nochmal den Kontext nochmal angucken, weil das ist bemerkenswert. Ein unglaublich harter Satz erklingt im Buch Jeremia vorher im 7. Kapitel. Da sagt Gott zu dem Propheten, den er berufen hat, bete nicht für dieses Volk. Das Volk hat keine Chance mehr. Das Volk hat keine Perspektive mehr. Da lohnt sich nicht mal mehr beten. Und jetzt im Trostbuchlein sagt Gott, doch, doch, ihr könnt jubeln und ihr könnt eure Bitte wieder aussprechen. Ihr könnt sagen, Rette Herr dein Volk, den Rest Israels, denn die Rettung ist bereits auf ihrem Weg. Es geht ja direkt danach weiter. Siehe, ich bringe sie heim. Und dann wird beschrieben, wie diese Rettung passiert mit den wunderschönsten Bildern.
Das Spannende daran ist, dass diese Bitte um Rettung, dieses Flehen an Gott, gar nicht aus dem Flehen dieses eigentlich endzeitlichen Erlebens heraus ausgesprochen wird, sondern in Vers 7 heißt es vorher, das ist im Prinzip die Einladung an eine Gruppe. Man kann nicht so genau sagen, wer eigentlich hier rufen soll, aber die Einladung an die Gruppe ergeht, jubelt Jakob voll Freude zu und jauchzt über das Haupt der Völker, verkündet, Lob singt und sagt. Und dann kommt eben diese Bitte, rette Herr. Das heißt, es ist eigentlich schon ein Lobes-, ein Jubelszenario, aus dem heraus diese Rettungsbitte ausgesprochen wird, obwohl eben, ich sag nochmal, im großen Gesamtrahmen eher noch die Depression ja vorherrschend ist.
Genau, die Bitte ist aber schon Partizipation am Jubel. Das ist ja wunderbar ausgedrückt. Lob, singt und sagt, dann kommt diese Bitte. Diese Bitte ist im Endeffekt die eigene Bestätigung nochmal. Ja, wir haben Teil an dieser Rettung, wir wollen Teil an dieser Rettung haben und wir sehen, dass sie passiert. Und dann, es könnte nicht schöner sein, endet der Text in einer Begründung, warum dieser Lobgesang wirklich erklingen kann und warum Israel sich sicher sein kann, dass diese Bitte nun erhört wird. Es passiert nicht oft im Alten Testament, aber im Alten Testament haben wir eben auch diese Anrede oder diese Zuschreibung, dass Gott der Vater ist. Denn ich, sagt Gott, bin Vater für Israel und Ephraim ist mein Erstgeborener. Eine Beziehung, die gar nicht enden kann.
Du hast zwar schon den letzten Vers quasi zitiert, ich würde aber gerne noch einmal zurückgehen und eine Sache ansprechen, die mich sehr fasziniert hat an dem Text. Denn diese Bitte, den Rest Israels zu retten, das wird ja dann in den folgenden Versen noch ein bisschen ausgeführt. Und bei Rest Israels, das klingt wie eben ein versprengter Haufen. Und dann werden hier benannt, dass also gesammelt werden sollen von den Enden der Erde die Blinden und die Lahmen, die Schwangeren und die Wöchnerinnen. Also irgendwie die, die immer leicht zurückbleiben. Ne? Und dann heißt es aber auch, als große Gemeinde kehren sie hierher zurück. Eigentlich ja führe ich sie heim. Also tatsächlich, dieser Rest ist trotzdem noch eine stolze und große Gemeinde Israels. Und das ist irgendwie ein schönes Bild, was auch nochmal diese Gesamtperspektive Israels, finde ich, ausmacht und klar macht, worin das rettende Handeln Gottes zielt, nämlich sein Volk tatsächlich heimzuführen, wieder mit ihm zu versöhnen und das als Rettungsperspektive anzubieten.
Deshalb hatte ich ja eben darauf hingewiesen, dass es auch wichtig ist zum Verstehen dieses Textes, zu sehen, dass eben da am Ende gesagt wird, denn ich bin Vater für Israel. Israel ist ein sehr weiter Begriff. Das beschreibt das Südreich, das beschreibt Nordreich zusammen, das beschreibt das Volk. Aber der Text sagt auch ausdrücklich, und Ephraim, und sagt ganz, ganz deutlich, mir geht es wirklich um die ganze Volksgemeinschaft, die da sozusagen, wir können einen anderen Begriff nehmen, alle 12 Stämme, die da zurückkehren. Weil das ist die große Gemeinde, die wieder hergestellt werden soll, die sich selbst nicht wieder als große Gemeinde definieren kann, sondern die nur durch den Vater in seiner Liebe zu seinem Erstgeborenen, das ist ja das Ende dieses Verses, wieder hergestellt werden kann. Ein wunderbares Bekenntnis auch von Gott zu seinem Volk und zu seinem Liebeshandel und damit ein wunderbarer Grund, um in diesen Lobgesang einzuklingen, der bei Jeremia da gesungen wird. Und aus dieser, ja, man könnte sagen, für uns Christen aus dieser kleinen Perspektive auf das Volk Israel erstmal bezogen, springen wir jetzt noch einen Schritt weiter. Wir können nicht nur mit Israel jubeln, sondern der Hebräerbrief, also die zweite Lesung, lässt uns sehr, sehr deutlich werden, dass wir alle sozusagen jubeln können, weil durch, das ist ja das Thema des Hebräerbriefs, der Hohepriester Jesus Christus eben ein universales Heil geschaffen hat.
Damit sind wir quasi beim letzten Ring in unseren Rettungsringen angekommen. Im ersten Text ging es um den Einzelnen, der gerettet wird, der sich aufmacht, ne? Also diese eigene Dynamik, die da auch mit drin steckt. Im zweiten Text der ersten Lesung ging es darum, dass das Volk Israel, schon ein größerer Haufen, gerettet wird, aber auch dieses Volk muss sich aufmachen, muss selbst etwas an Dynamik erbringen, muss jubeln, muss sich in Bewegung setzen und so weiter und so fort. Und jetzt hier dieser letzte Schritt, wo gar nicht mehr vielleicht so viel von der Dynamik die Rede ist, das ist eigentlich ganz spannend, aber eben die ganz große, weite Perspektive aufgemacht wird und gesagt wird, mit diesem Jesus Christus, mit diesem Gottessohn, ist möglich gemacht, dass alle Menschen auf der ganzen Welt mit einbezogen sind in das Rettungshandeln Gottes und damit eigentlich in dessen Heilswillen, also dass Gott für alle Menschen das Beste, nämlich sein Heil, möchte.
Und auf die schöne Linie herausgezogen aus dem alttestamentlichen Kult, also auf das Volk Israel begrenzt, hin zur großen Perspektive. Weil wir haben eine Gegenüberstellung und wir reden vor allem über den hohen Priester hier. Am Anfang der zweiten Lesung wird erstmal deutlich gemacht, dass der hohe Priester ja im Alten Testament natürlich ein Mensch war. Ein Mensch mit seinen Schwächen behaftet wie alle anderen Menschen. Und finde ich sehr, sehr schön ausgedrückt und was ja auch im alttestamentlichen Kult sehr, sehr deutlich ist, selbst der hohe Priester musste für sich Sündopfer darbringen, weil natürlich auch er nicht frei von der Sünde war. Und darauf wird hier hingewiesen, um deutlich zu machen, ja, im Kult damals, der so grundlegend wichtig war für die Rettung, für die Vergebung, für die Versöhnung, bedurfte selbst die höchste Person dieser Rettung. Die konnte sich selbst nicht retten und sie konnte auch diese Position nicht selbst an sich reißen, sondern Gott hat diese Position eingesetzt. Aaron ist von Gott eingesetzt worden. Im Alten Testament, im Kult, gab es nun also einen Hohepriester, der verantwortlich war für die Versöhnung mit Gott, für das Opfer. Es war ein Mensch, ausgewählt von Gott, beziehungsweise Aaron war eingesetzt als Hohepriester und seine Nachfahren waren somit berufen, diesen Dienst im Allerheiligsten zu vollführen und damit sozusagen Rettung, Versöhnung zu wirken, vor allem am großen Versöhnungstag einmal im Jahr. Und dann, im Hebräerbrief, springen wir aber aus dieser Welt des alttestamentlichen Kultes und des alttestamentlichen Tempels und gehen einen Schritt weiter zu Jesus Christus hin.
Und da heißt es im Hebräerbrief dann in Vers 5 am Sonntag, so wie Aaron tatsächlich von Gott berufen wurde und sich die Würde nicht selbst genommen hat, so hat auch Christus sich nicht selbst die Würde verliehen, Hohepriester zu werden, sondern der zu ihm gesprochen hat, mein Sohn bist du. Das bedeutet, auf der einen Seite wird eine Linie gezogen von den ganzen hohen Priestern und deren Bedeutung in der Versöhnung zwischen Volk und Gott. Aber hier wird eben auf Jesus Christus hin doch auch nochmal eine neue Linie aufgemacht, die allerdings auch gleichzeitig sofort wieder endet. Denn Jesus Christus ist der hohe Priester, der auch von Gott berufen wird und die Würde verliehen bekommt, der aber als einziger eben der Sohn Gottes ist und damit zusätzlich zu diesem Amt des hohen Priesters doch eine besondere Gottesnähe hat, die die Versöhnung mit Gott ein für alle Mal möglich macht und schafft im Kreuzestod.
Und das ist auch eine gewisse Pointe beim Hebräerbrief, denn zur damaligen Zeit, wenn man rückblicken konnte, zur Zeit Jesu, war der hohe Priester auch eine Machtfigur, hatte auch eine politische Bedeutung, war Vorsitzender des Sanhedrions. Hier nun aber im Hebräerbrief ist der hohe Priester vor allem diese kultische Gestalt. Und wenn dann dieser Satz erklingt, mein Sohn bist du, wird die messianische Komponente deutlich reingebracht. Psalm 2 steht da in diese königliche Idee, dass Jesus Christus eben nicht nur ein Hohepriester ist, nicht nur der endgültige Hohepriester ist, sondern er ist diese endzeitliche Gestalt, ja so ein bisschen wie mit Psalm 110, wo Priestertum und Königtum ineinander fließen und damit aber auch im damaligen Verständnis allumfassende Rettung eben ermöglicht ist. Die Rettung, die wir mit dem Königtum in der damaligen Zeit verbinden, sowohl die Rettung durch den Kult, fließt sozusagen in diese eine Person, Jesus Christus, von der Gott selbst sagt, mein Sohn bist du.
Und wir haben hier ja tatsächlich mit Psalm 110, auf den du schon angespielt hast, tatsächlich eine Perspektive, die eben diese Reihe der Hohepriester in gewisser Weise hier abschließt. Also Psalm 110 denkt es natürlich anders, aber hier wird dieser Gedanke aufgenommen mit dem, womit dieser Text am Sonntag endet. Denn es heißt hier, eben mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt, wie auch an anderer Stelle gesagt wird, du bist Priester auf ewig nach der Ordnung Melchisedeks. Das heißt, es gibt eine Kontinuität, so sagt der Hebräerbrief, in der Person Jesu Christi. Er ist nämlich derjenige, der wie ein Hohepriester eingesetzt ist für die Menschen, da ist er auch selbst Mensch ist, aus den Menschen genommen, der rettend handeln soll im Zusammenspiel mit Gott, aber weil er eben dieser Sohn gleichzeitig ist, ist das die letzte Rolle des Hohenpriesters, die eingenommen werden muss. Er ist nämlich Priester auf ewig und das bedeutet, nach ihm kann es keinen Hohenpriester im christlichen Sinne mehr geben, sondern er ist der Priester, der ein für alle Mal diese Versöhnungstat vollbracht hat. Und nach ihm kann es keine weitere Gestalt eines Hohepriesters mehr geben, weil Jesus Christus eben ewig diese Rolle ausübt.
Man könnte auch sagen, in Jesus Christus ist das ultimative Rettungsangebot gegeben, wenn man an Jesus Christus glaubt. Aber jetzt machen wir zum Abschluss nochmal einen kurzen Ritt durch diese verschiedenen Dimensionen von Rettung, die wir besprochen haben. Keine Sorge, ich werde nicht jeden Text nochmal einzeln besprechen, aber einfach nochmal ein paar Stichworte nennen, um das vor Augen zu führen, worüber wir geredet haben. Wir haben über die individuelle Rettung, diese Rettung durch Begegnung mit Jesus Christus, einer Person, gesprochen, die wir im Evangelium sehen. Wir sehen die Rettung eines Kollektives. Israel steht für ein Kollektiv, eine große Gemeinde, der Gott Rettung zusagt, verheißt und sie auch wirklich bringt. Und den letzten Ring, den wir dann gezogen haben, war eben, was du schön ausgedrückt hast im Hebräerbrief, dieses endgültige Heilsangebot in Jesus Christus als dem hohen Priester, aber eben nicht nur dem hohen Priester, sondern da verbinden sich Vorstellungen von kultischer Rettung und messianischer Rettung in dieser einen Person. Und so haben wir eine unglaubliche Bandbreite von dem, was Rettung im Alten und Neuen Testament bedeutet.
Vielen Dank nochmal für den Bogen. Und ich schließe einfach direkt mit meinem Vers hier an, weil das für mich also nochmal auch die Dimensionen so zusammenbringt, die mir auch wichtig sind für die Texte und dann vielleicht eben auch wirklich für die kommende Woche. Im Evangelium hatten wir ja den Vers rausgepickt, dein Glaube hat dich gerettet. Und wir haben auch von dieser Dynamisierung gesprochen. Dieser Glaube, den der Bettler zum Ausdruck bringt, ist eben nicht irgendwie nur ein Wort und ist nicht irgendwie nur mal so dahingeplaudert, sondern dieser Bettler, der Bartimäus, der tut etwas. Der verleiht seinem Glauben, seinen Worten, seiner Hoffnung Ausdruck, indem er beharrlich ist, indem er ruft, indem er seine Gelegenheit auch wahrnimmt und nutzt, wenn Jesus dort vorbeizieht und indem er in einem großen Vertrauen handelt. Und diese ganze Aktivität, die dieser Text ausstrahlt, finde ich, die ist eben, steckt irgendwie mit in diesem Satz da drin und gleichzeitig muss man ihn sich auch wirklich mit hineindenken. Dein Glaube hat dich gerettet, meint eben nicht dann einfach nur feststehen in etwas, sondern dein dich immer wieder in Bewegung setzen, Gott zu suchen, Gott zu vertrauen, seine Wege auch mitzugehen. Das ist genau das, was Rettung bedeutet und das meint ja am Ende nichts anderes als einen Anbruch des Gottesreichs.
Danke sehr für den Gedanken auf den Weg, den man mitnehmen kann. Das ist ja das Schöne, denn er sagt, wenn da steht, dein Glaube hat dich gerettet, folgt daraus auch, dass er weitergeht. Dein Glaube führt dich in die Nachfolge hinein. Sehr bemerkt. Ich gehe jetzt mal theologisch vielleicht sogar einen Schritt weiter und wähle aus der ersten Lesung diesen Vers, den wir auch zitiert hatten, diese Bitte. Rette Herr dein Volk, den Rest Israels. Da kommt ganz praktisch für unser Thema das Wort Rette vor. Aber merkenswert ist für mich hier zum Weiterdenken, der Bartimäus aus sich heraus sieht er seine Chance und ergreift sie. Bei der ersten Lesung legt Gott denen, die er rettet, die Bitte um Rettung in den Mund. Ja, ich rette euch und nun bittet mich auch darum. Stellt diese Beziehung her. Habt Teil an dieser Rettung. Er legt sozusagen den Notleidenden Worte der Rettung in den Mund, aus denen heraus sie selbst partizipieren, selbst aktiv werden können und selbst Anteil haben an diesem Rettungsgeschehen, so dass der Text nachher wirklich sagen kann, weinend kommen sie, eben weil sie diese Bitte aussprechen. Und dieses Angebot, was da ausgedrückt wird, Gott selbst bietet uns Worte, damit wir ihn um Rettung bitten, weil er uns rettet, weil er uns retten will. Dieses Zusammenspiel finde ich bemerkenswert, weil man dann schon merkt, Rettung ist auch ein dialogisches Beziehungsgeschehen, was da von Gott angeboten wird und bereits in der Bitte nach Rettung gegeben wird, so wenn wir die ganzen Bitten in den Psalmen ausformulieren. Wenn wir glauben, dass es wirklich Gottes Wort ist, dann reden wir da mit Gottes Worten zu dem Gott der Rettung und bitten ihn um Rettung, weil er uns diese Rettung anbietet. Und das ist ein faszinierender Gedanke für mich, den ich am Sonntag mir zu Herzen nehmen möchte, durchdenken möchte, weiterdenken möchte und so auch Bitten an Gott formulieren möchte.
Jetzt gibt es natürlich wie immer den Hinweis darauf, dass ihr, wenn ihr in die Shownotes zum Podcast reinschaut, dass ihr dort den Hinweis auf alle Einzelauslegungen findet, wenn ihr euch noch mehr und stärker mit den Texten beschäftigen wollt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich unseren Podcast auch Freunden, Bekannten oder denjenigen, die in der Gemeinde aktiv sind, weiterempfehlen.
Und allen, die uns zugehört haben, wünschen wir weiterhin viel Freude beim Bibelentdecken.